herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße ganz herzlich zum 76. Hedgework Talk. Mein Name ist Uwe Lill und ich freue mich heute als Gast Kai-Peter Tönnes begrüßen zu können von Antecedo Asset Management. Kai ist ein Urgestein in der Branche, das darf ich so sagen. Er hat 92 angefangen als Portfolio Manager bei der Basler Versicherung. Dann ist er zu Metzler Investment, dann hat er Lupus Alpha Alternative Solutions mit aufgebaut. Und seit 2006 hat er sein eigenes Unternehmen. Kai ist bekannt als Derivate-Spezialist und sein besonderes Augenmerk gilt den Risiken. Hallo Kai, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Uwe, freue mich auch dabei zu sein.
Ja, dein Credo ist, das Geld erfolgreich zu verwalten, heißt vor allem Risiken zu managen. Was heißt das?
Das heißt, dass man schon bei der Investition im Prinzip darüber Gedanken machen muss, mit welchen Risiken gehe ich das ein? Bei Kapitalanlage ist es letzten Endes, langfristig finanzielle Ziele zu erreichen. Etwas im Gegensatz zu der Spekulation, wo ich irgendeinen maximalen Gewinn in möglichst kurzer Zeit haben will. Und Risikomanagen heißt halt, ich muss auch eben in dieser langfristigen Kapitalanlage auf all das vorbereitet sein, was eben zwischenzeitlich passieren kann. Weil nur das führt letzten Endes aus meiner Sicht zum entsprechenden Anlageerfolg.
Du hast am 217. Hedgework, wo du Referent warst, eine Bestandsaufnahme gemacht der letzten Jahre, um einfach zu zeigen, wo stehen wir. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte?
Ich nehme mal hier so die Zeit seit der Jahrtausendwende. Und wir haben da drei große Veränderungen gesehen. Das eine ist das extreme Wachstum der Derivatemärkte, was sich gerade jetzt auch durch diese One-Day-Options nochmal richtig beschleunigt hat. Aber der Sinn der Derivatemärkte ist nicht, dass ich ja jetzt zocke wie ein Verrückter, sondern es ist, letzten Endes geht es dabei, um Risiken zu verteilen. Das ist das eine, die sind um 14-fach gestiegen. Das andere, ganz, ganz große Erfolgsgeschichte, die ETFs. Mittlerweile machen die ETFs vom Volumen her mehr aus, also in das Index-Investment, mehr aus als aktiv gemanagte Fonds, was natürlich ein Misstrauensvotum gegen all die aktiven Manager ist, dass man so eigentlich auf Dauer nicht stehen lassen sollte. Aber es ist die ganz große Geschichte. Die haben sich verdreifacht, mittlerweile mehr als das, was aktiv gemanagt wird. Und das andere ist, wir sehen, dass immer, dass an den Börsen die Anzahl der gelisteten Unternehmen, also vor allem die Börsen in den entwickelten Gesellschaften, immer weiter zurückgehen, dafür aber deren durchschnittliche Marktkapitalisierung richtig hochjagt. Also am Ende führt das dann so zu Mega-Companies wie eben The Magnificent Seven, Apple, Google und wie sie alle heißen. Und das führt dazu, dass die Börse eigentlich heute dazu da ist, Großunternehmen zu finanzieren. Und die Wagniskapitalfinanzierung hat sich eigentlich in den außerbilanziellen Bereich verlagert. Also ich nenne hier jetzt mal Private Equity, was sich auch massiv gewachsen ist, als die dritte große Erfolgsgeschichte, was sich an den Kapitalmärkten in den letzten 20 Jahren geändert hat.
Kurze Frage nochmal zu deinem letzten Punkt. Wenn man so Börsenkapitalisierung sich anschaut, wie beispielsweise von Nvidia, ist das eine Asset Inflation?
Nvidia ist jetzt vielleicht nicht das tollste Beispiel, weil es ist noch eine sehr, sehr junge Aktie, die mit sehr, sehr viel Erwartung gepreist ist. Man muss sich hier auch über eins klar sein, unsere Welt verändert sich jetzt auch durch KI in einem Tempo, wie wir es uns niemals hätten vorher vorstellen können. Ich habe da mit Medizinern gesprochen. Durch KI reduzieren sich von 200-300 Versuchsreihen, die man vorher durchführen müsste, auf 10. Das heißt, die Entwicklung von allem wird sehr, sehr viel schneller voranschreiten. Und KI, und der ganze KI, also Datamarkt, wächst in der Erwartung mit einer Wachstumsrate von 32-40%, je nachdem, wer es geschätzt hat. China hatte in die höchste Wachstumsrate, die jährliche hingelegt hatten, also 15,2%, im Durchschnitt war das 10. Wir wissen, dass in China da entstanden ist in den letzten 20, 30 Jahren. Hier sehen wir eine Entwicklung, die läuft mit dem 3- bis 4-fachen Tempo. Da gibt es überhaupt kein historisches Beispiel für. Und wenn ich jetzt mal nicht den anderen von den großen 7 nenne, die Microsoft, die ist nicht so teuer. Das ist eine Firma, die hat sich schon 3-4 Mal neu erfunden. Aber da spielt die Musik.
Also du bist der Meinung, die Bewertungen sind gerechtfertigt, auch wenn die Großen jetzt quasi the winner takes it all das Geld nehmen und dafür die Anzahl der Aktien sinkt und auch die Anzahl der IPOs ja schon andere Höhen gesehen hat. Aber lass uns nochmal...
Nee, lass mich da gerade mal drauf antworten.
Ja.
Ob ich das gut oder schlecht finde, ist hier nicht die Frage. Es ist eine Entwicklung. Ich bin die ganze Zeit darüber am Nachdenken. Führt das Internet mit seiner Währung Klickzahl? Klickzahl ist durch nichts zu ersetzen. Selbst wenn einer dieselbe Distributionskette aufbaut wie Amazon, hat er lange noch nicht den Markterfolg. Führt das Internet durch die Wahrnehmung zu natürlichen Monopolen? Sind diese Mega-Companies nur der Anfang? Wird im Prinzip die gesamte Welt am Ende pro Sektor von 2 Firmen dominiert werden? Ist das die Zukunft? Kann sein, ich weiß es nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn das so ist und wenn diese Wachstumsraten wirkt, dann ist eine Nvidia nicht teuer.
Okay, lass uns mal auf Megatrends zu sprechen kommen. Du hast eine Reihe von Megatrends identifiziert, die du für extrem wichtig hältst für das Asset Management der Zukunft. Gehen wir doch gleich mal auf den KI-Boom ein.
Ja, KI ist etwas... was im Prinzip unsere Realitäten verändert. Wir kennen diese Späßchen da mit Fotos, die auf einmal erstellt werden, wo Donald Trump verhaftet werden oder Musk und Zuckerberg Händchen einhalten am Strand lang gehen. Das sind natürlich Späßchen dabei, aber KI verändert alles, weil es im Prinzip die Möglichkeit ist, mit den Datenmengen, die wir haben, sinnvoll zu arbeiten. KI-Arbeiten heißt nicht mehr, ich suche die Antworten. KI-Arbeiten heißt, ich suche die Frage. Die Antwort kriege ich da. Die Kunst liegt nachher in der Kreativität, die richtige Frage zu stellen. Aber es ändert im Prinzip alles. Und ich hatte eben Medizintechnik, dasselbe gilt für neue Werkstoffe und so, die wir brauchen mit unserer Batterietechnik und sowas, werden wir den Klimawandel nicht aufgehalten bekommen. Das ist eins der ganz großen Themen. Aber es geht noch weiter. Es ist ja nie, die neuen Technologien erstrecken sich, wobei sich das eine ins andere übergreift. Natürlich Thema Gentechnik. Ich habe das auf dem Vortrag erklärt, dass 2012 ist der Medizin-Nobelpreis vergeben worden an einen Japaner, der es geschafft hat, aus normalen alten Zellen wieder Stammzellen, also die jüngsten Zellen, wiederherzustellen. Die Möglichkeit, irgendwann den Menschen zu verjüngen, die ist jetzt schon reell da. Aber im Augenblick ist es so, wir könnten verjüngen, aber wir lösen dabei Krebs aus. Aber das wird Fortschritte machen, das wird kommen. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass meine Kinder oder die jetzt in der Schule sind, viel, viel älter werden, als alle Generationen sich das vorher nur vorstellen können. Und ja?
Ja, bitte.
Nee, und dann können wir direkt zu einem ganz großen Thema, die Jahrhundertfrage, weil es da wirklich fast um alles geht, ist irgendwo auch die Ökologiefrage, die Nachhaltigkeitsfrage des 21. Jahrhunderts. Nur wenn wir uns das angucken, trotz allem, was wir in Europa getan hat, die Kurven der fossilen Energien, wie viel davon nachgefragt wird, die gehen weiter steil nach oben. Hat natürlich mit dem Wachstum der Emerging Market zu tun. Wir können kein Zoo für Menschen herstellen. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, eine günstige Energie und hier speicherbar zu machen. Und das wird nur mit neuen Werkstoffen und auch im Prinzip mit neuen Reaktortypen und so gelingen, weil auch wieder KI braucht eine enorme Menge Energie. Wenn Sie denn so ein Rechenzentrum mit KI betreiben wollen, dann können Sie ein Atomkraftwerk nebenbei dran bauen, damit das funktioniert. Und um das alles am Laufen zu halten, allein die Nachfrage nach Energie wird explodieren. Und wenn wir das nicht beantworten können, dann wird uns die Klimakrise aber richtig um die Ohren fliegen. Die 1,5 Grad von Paris, die sind schon durch. Im Augenblick können wir hoffen, dass wir bei 3 bleiben. Aber selbst das ist fraglich.
Du hast auf deinem Vortrag auch ausgehend von den Megatrends einige steile Thesen zum Asset Management und zur Zukunft des Asset Managements aufgestellt. Ich darf sie mal gerade vorlesen und vielleicht kommentierst du dann jedes Mal ganz kurz deine These. Die erste war, KI-basiertes Asset Management wird auf der Anbieterseite dominieren.
Klar, habe ich überhaupt keinen Zweifel, wenn ich eine intelligente Computer habe, der die Daten, und ich arbeite mit Daten, ich kann vielleicht vernünftig am Tag 3-4 Datenreihen durcharbeiten. Ich sage, okay, das verstehe ich, was da für ein Zusammenhang ist. Ja, ich komme in meinem ganzen Leben vielleicht auf 10.000, 20.000 Datenreihen, die ich, wenn ich nichts anderes mache, sauber bearbeiten ist, die nicht durch den Computer zu jagen und dann zu sehen, da ist eine Korrelation. 80% der Korrelationen, die man findet im Asset Management, also in Finanzmärkten, sind Scheinkorrelationen, die sind nie im Leben stabil. Genau deshalb sind auch so Diversifikationsideen und sowas bisher immer gescheitert, weil die Datenbasis ist einfach viel zu schwammig, dass wir das wechseln viel zu sehr. Aber eine KI, die in einer Nacht sämtliche vorhandenen Datenreihen analysieren kann und dann raussuchen kann, was ist da richtig und könnte bei Veränderungen der Korrelationsmatrix das Portfolio anpassen, irre. Da kann kein Mensch mehr mithalten. Natürlich kann man immer Glück haben, klar, kann man auch so. Aber systematisch wird man eine KI in der Erwartung nicht schlagen können.
Die zweite These ist, Risikomanagement wird Kernbestandteil von Investmentlösungen.
Ja, da ist ja die logische Konsequenz. Wenn da nicht alles nachher Index ist und auch die KIs, wird ja nicht eine KI so gut sein wie die andere, aber die werden alle vorhandenen Daten vernünftig aufarbeiten und dann wird sich daraus ein Brat sein. Nur es wird da der Spielraum, wo ich noch irgendwo Alpha schaffe, der wird aber immer kleiner, der wird immer irgendwo noch geben, aber das wird nicht mehr die große Rolle spielen. Wo bleibt denn das Spielfeld dann noch für Kapitalanlagemanagement? Das gibt's, aber es verlagert sich zum Risikomanagement. Welche Risiken bin ich bereit einzugehen? Mit welchem Risikopolster? Und eine KI, die kann man vermutlich darauf trimmen. Die kann die ganze Korrelationsmatrix überwachen und sowas. Da wird es ungeahnte Möglichkeiten geben.
Die dritte These, völlig neue Anlageformen werden entstehen. Was meinst du damit?
Was ich damit meine, ist natürlich gut, wir haben es gesehen bei Krypto oder jetzt Blockchain, tolle Technologie, meiner Meinung nach auch im Augenblick so ein bisschen Eldorado wie neuer Markt, aber diese reglementierten Fonds und sowas, wo dann so ein BaFin überwacht, wo die Überwachung dann am Ende doch nicht so viel bringt, wenn es nachher knallt, das wird von Anlageformen, die im Prinzip im Internet sind, und es muss gar nicht eine einzelne Anlageform sein. Warum kann ich mit meinen Anticedo-Investmentanteilen nicht im Supermarkt bezahlen? Warum können die mir nicht direkt abgebucht werden? Könnte ja im Hintergrund eine Börse laufen, die direkt meine Anticedo-Anteile dann in Anteilsscheine von RWE oder sonst was umtauschen, je nachdem, was der andere haben will.
Okay. Und die vierte These ist, erfolgreiche Asset Manager brauchen ein unverwechselbares Profil.
Ja, wenn wir uns natürlich dann, das hängt mit den neuen Anlageformen zusammen, natürlich, warum soll denn ein deutscher Asset Manager nicht Asset Management über Blockchain in den USA und China verkaufen können? Aber natürlich kann man da nicht überall hinfahren. Aber um im Internet wahrgenommen zu werden, das machen uns die ganzen Influencer vor. Klar ist ja immer noch eine Sprachbarriere, aber auch da wird uns die Computertechnik vermutlich bald helfen. Aber dafür brauche ich ein Profil, um wahrzunehmen. Da reicht kein Chart, egal wie gut der ist. Vertrauen schafft nur das Gegenüber. Und das ist die große Kunst. Wie schafft man Vertrauen im digitalen Markt?
Das ist eine gute Frage. Du hast auf jeden Fall reagiert oder agiert auch, indem du jetzt einen neuen Fonds aufgelegt hast, den Anticedo Growth Supreme. Was zeichnet den Fonds aus?
Aus meiner Sicht, dass es das bisher noch nicht gegeben hat, aber wir haben ja schon lange abgesicherte Konzepte gemacht. Wir sind mit jeder Entwicklungsstufe weitergegangen, aber bisher war das immer so, die hatten eine feste Wertuntergrenze, als der Vorgänger was heißt Vorgänger, das Parallelmodell, Defensive Growth, die hat halt eine Wertuntergrenze von -10%, die darf er nicht verletzen, also auf ein Jahr. Und nach oben sollte er dann so 70% haben. Aber es heißt eben nach oben nicht 100%. Und jetzt haben wir weiterentwickelt, haben gesagt, okay, wir wollen uns auch nicht hier von dem ganzen ETF-Markt ins Boxhorn jagen lassen, wir wollen als aktive Manager mal was dagegen setzen. Dann haben gesagt, okay, wir machen einen Fonds, der hat erstmal 100% Partizipation am Index nach oben. In dem Fall ist es der Nasdaq 100, aber da kommen auch noch mehr Fonds auf andere Indizes. Und dann bauen wir mit unseren Derivatestrukturen Risikomanagement, wie ich das begreife, eine Absicherung drumherum, die eben dafür sorgt, dass der Fonds nicht ins Bodenlose fallen kann. Der kann verlieren. Also wir haben mal so gerechnet, es ist halt, diese Absicherung ist auch jedes Jahr marktabhängig ein bisschen anders hoch. Wir haben gesagt, im schlimmsten Fall, also ganz hohen Volatilitäten, -25%, aber dann ist Feierabend. Da sollte der nicht drunter fallen. Und das heißt, ich kann nach oben immer so gut, so kann den Index nach oben durchaus haben, sogar noch ein bisschen besser. Und nach unten bin ich trotzdem irgendwo abgesichert. Nicht allzu hoch, aber immerhin besser als nichts. Und das ist eben das, wo ich sage, das ist das, was heute Risikomanagement möglich macht. Derivate-Märkte, die man einsetzt. Das bin ich gerade am Beweisen. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Also wenn sich ein Chart anguckt, kann ich nur sagen, also kann mir keiner sagen, das wird nicht klappen.
Und wenn du jetzt für dich und dein Unternehmen mal ganz weit in die Zukunft schaust, wann wirst du KI einsetzen oder setzt du schon KI ein?
Ich bin im Augenblick am Sparen, um mir das leisten zu können. Das wird kein billiges Unternehmen, aber ich versuche da so nah wie möglich dran zu sein. Klar habe ich so ChatGPT, aber ChatGPT ist ja keine echte KI, das ist Mustererkennung. Wir haben auch noch keine echte KI. Ich versuche da so nah wie möglich dran zu sein. Ich mache die Spardose momentan voll, um notfalls genügend Geld in der Tasche zu haben, um da investieren zu können, wenn die richtig interessanten Sachen kommen.
Du hattest, glaube ich, auf der Veranstaltung auch eine Hausnummer genannt, wo du sagst, das muss ein Asset Manager in der Zukunft vorhalten, um da mitspielen zu können. Wie groß war die nochmal, die Hausnummer ungefähr?
Ja, gut, das habe ich mal so gerechnet. Was geben wir heute aus? Was glaube ich, was ich für Datenmanagement und sowas in der Zukunft? Das ist mal so eine Rechnung über den Daumen gewesen. Aber es gibt ja heute, es war ja so eine Zeit, Fonds, Boutiquen, da gibt es auch unheimlich viele von, wenn jetzt viele deiner Hörer nicht gerne hören. Aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn man nicht mehr später 5 Milliarden Assets under Management mindestens hat, im Prinzip die Kosten, die dann notwendig werden, eigentlich nicht stemmen kann. Also 5 Milliarden wäre Assets under Management meiner Meinung nach die absolute Mindestgröße, um auf Dauer mitspielen zu können.
Dann bin ich ja beruhigt, denn da bist du, glaube ich, gerade dran in die Richtung.
Ich bin auch ein bisschen drunter, aber ich gebe mir ja Mühe.
Ja, aber du bist dran, habe ich ja gesagt. Von daher drücke ich die Daumen und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, lieber Kai. Bis zum nächsten Mal, entweder bei Hedgework selber oder im Podcast. Ich danke dir. Ciao.
Ciao, vielen Dank.